Das nächste Werk Swedenborgs führt den Titel
Vom jüngsten Gericht und vom zerstörten Babylonien, wonach alles, was in der Offenbarung vorausgesagt worden, nun erfüllt ist, so wie es gehört und gesehen worden.
In diesem Werke betritt, wie dessen Titel andeutet, Swedenborg einen viel bestrittenen Boden. Und obwohl wir ihm nicht so vollständig, wie wir wünschten, folgen können, so ist doch das Buch, eigentlich nur ein Heft, ein so wichtiges Glied in den Zeugnissen über diesen merkwürdigen Mann, dass wir es nicht ganz übergehen können. Wenige seiner Werke stellen so deutlich die volle Tragweite der Ansprüche Swedenborgs heraus als diese Beschreibung des jüngsten Gerichts. Eines Gerichts, das der Herabkunft jenes neuen Jerusalems, dessen Apostel, nicht Gründer, er war, voranging. Das jüngste Gericht ist im Großen in der Anwendung auf die Kirche oder das Zeitalter das, was der Vorgang des eben schon erwähnten Gerichts im Kleinen beim Einzelnen ist.
Dreimal schon, sagt Swedenborg, hat eine solche Vollendung des Zeitalters stattgefunden. Einmal zu den Zeiten Noahs, wo es unter dem Bilde der großen Flut dargestellt und die neue Kirche unter dem Symbole der Arche und ihrer Bewohner beschrieben wird. Und wieder am Ende der jüdischen Kirche, als unser Herr auf der Erde erschienen, die Erlösung bewirkte und in der Geisterwelt die Ordnung wiederherstellte. Und zuletzt im Jahr 1757, als die durch die Apostel gegründete Kirche gerichtet und geistig ihres Ranges entsetzt wurde, in der Weise, wie bildlich in der Offenbarung beschrieben. Dieses letzte Gericht war es, dessen Augenzeuge Swedenborg, wie er sagt, gewesen ist.
Seit der Zeit Kaisers Konstantin fing die von den Aposteln auf Liebe und Glauben gegründete Kirche an, abzunehmen und von ihrem ersten Stand abzufallen. Zänkereien und Streitigkeiten traten an die Stelle der christlichen Liebe und Eintracht. Grausame Kriege und Kreuzzüge wurden geführt, vorgeblich um die Religion auszubreiten, in der Tat aber nur aus Herrschsucht und Selbstliebe. Die Priester hatten die Erziehung in den Händen und die Bibel war für das Volk ein versiegeltes Buch, zurückgesetzt zugunsten menschlicher Glaubenssatzungen. Die Lehren der Kirche und des Wortes wurde den Zwecken und Meinungen der Priester und Prälaten zuliebe verkehrt. Und die Päpste, brennend vor Herrschsucht, maßen sich tatsächlich das Amt Christi an und suchten von der Teilhaberschaft an seiner freien Gnade jeden auszuschließen, der nicht bezahlte und ihren Vorschriften gemäß glaubte. Die Reformation war ein Versuch, die falschen Lehren Roms umzustoßen und an deren Statt die Lehren von einer Rechtfertigung durch den Glauben allein und von einer genugtuenden Versöhnung aufzustellen. Die Folge war ein beständiger Zusammenstoß zwischen Katholiken und Protestanten, deren heftige Streitigkeiten immer noch mehr dazu beitrugen, die religiöse Luft zu verderben. Bis um die Zeit, von der unser Seher spricht, 1757, alle wahre Religion in der Kirche beinahe untergegangen war. Die Massen wurden sich selbst überlassen, um im Dunkeln nach der Wahrheit zu tappen. Und Atheismus, Sittenlosigkeit und Gotteslästerung, gefördert durch die Gräuel der Priesterschaft, drohten die ganze zivilisierte Welt zu überfluten. Während dieses in unaufhaltsamer Stufenfolge vor sich gehenden Herabsinkens der Kirche gingen beständig die von unreinem Feuer brennenden Eiferer, heuchlerische Mönche samt den unwissenden Massen und den wenigen guten Kämpfern, die fest am Glauben hielten, wie er einst ihren Vätern überliefert worden war, in die Geisterwelt ein. Und obwohl sie dort dem Einzelgericht entgegengingen, wovon wir gesprochen haben, so war doch die große Mehrheit so sehr in wahnsinnigen Eigendünkeln und in Fantasien gehüllt und ihre geistige Beschaffenheit war so durchaus ein Gemisch von Gutem und Bösem, Wahrem und Falschem, dass eine Lostrennung des einen vom anderen, von Wahr und Falsch, ungemein schwierig war und sich sehr in die Länge zog. Sie blieben daher jahrhundertelang an diesem Zwischenort und ihre Zahl nahm fort und fort zu. Sie errichteten da Kirchen und Glaubenssysteme nach ihrer Art, machten sich falsche Himmel und Erden, wie sie in Wirklichkeit schon in diesem Leben getan hatten. Da sie nun Vermöge gewisser Wahrheiten, die sie besaßen, ihrem Glauben und Bekenntnis nach mit dem Himmel, Vermöge ihres Lebens aber mit der Hölle in Verbindung standen, fingen sie alles Licht, das vom Himmel auf die Erde strömen sollte, auf und verkehrten es. Daher die tiefe religiöse Finsternis, welche auf das Dämmerlicht des Mittelalters folgte.
Swedenborg behauptet, diese Scheinhimmel und Erden seien es gewesen, deren Zerstörung am jüngsten Tag, das heißt am Ende der Kirche, im Worte vorausgesagt und welche auch wirklich zerstört worden seien. Was aber den mit den Augen wahrnehmbaren Himmel und die bewohnbare Erde betrifft, so werden diese, wie Swedenborg sagt, nicht zerstört werden, sondern fortdauern. Das Gericht ergeht über die Menschen, nicht über Steine und Schollen. Einziger Zweck des letzten Gerichts war daher die Zerstreuung der dichten Wolken, welche, die Sonne des Herrn verfinsternd, sich an dem kirchlichen Himmel angesammelt hatten, und das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle, wovon der Bestand des menschlichen Geschlechtes abhängt, zu zerstören drohten.
Dieses große Werk nahm längere Zeit in Anspruch. Die römisch-katholischen, wie uns mitgeteilt wird, wurden zuerst gerichtet und die Protestanten etwas später. Alle Nationen und Völker, welche gerichtet werden mussten, wurden in der Geisterwelt in einem Kreise versammelt. Die Stellung eines jeden war seiner Fähigkeit und Aufnahme der Wahrheit entsprechend. Die Protestanten waren in der Mitte aufgestellt, um diese herum die römisch-katholischen, nach diesen die Moabedaner und so weiter. Die Umkreise waren wie von einem großen Meer eingefasst. Hierauf kamen die Engel vom Himmel herab unter die Mengen, machten die Bösen ausfindig und trennten sie vom Guten, die hinweg und an einen sicheren Ort geführt wurden. Über den Scheinhimmeln erschien dann eine Gewitterwolke, aus welcher der Einfluss vom Herrn ganz besonders auf die da Befindlichen einwirkte. Das Ergebnis war eine Bloßlegung ihres eigentlichen Charakters. Und als ihr Böses auf diese Weise hervorkam und ans Licht gebracht wurde, warfen sie alle geheuchelten Tugenden von sich und stürzten sich in die größten Abscheulichkeiten. Nun entstanden furchtbare geistige Erdbeben und andere schreckliche Umwälzungen, und die Höllen wurden geöffnet, so dass sie vor den Blicken erschienen wie bodenlose Abgründe voll Feuer und Schwefel. Der Herr stieg nun in einer hellen Wolke mit den Engeln vom Himmel herab. Ein Trompetenschall wurde vernommen und man sah die Bösen alle versammelt in der Form eines großen Drachens, der mit seinem Schwanz hin und her schlug, als wollte er den Himmel herabziehen. Er wurde aber hinabgeworfen und versank. Die ganze Grundfeste der falschen Erden und Himmel verschwand nun, und jeder böse Bewohner derselben fand seinen Ort in dem bodenlosen Abgrund, während die Guten, welche auf die Seite gebracht worden waren, von ihren Schwachheiten befreit und in den Himmel aufgenommen wurden.
So verging der erste Himmel und die erste Erde. Und Swedenborg sagt, nachdem das jüngste Gericht gehalten war, war große Freude im Himmel und es ward Licht in der Geisterwelt, wie es zuvor nicht da war. Und nachdem so die Wolken am geistigen Firmament entfernt waren, ging ein ähnliches Licht nun auch den Menschen in der Welt auf und durch dasselbe wird ihnen neue Erleuchtung zuteil.
Hier durfte Swedenborg ganz im Einklang mit der Geschichte sein, welche bezeugt, dass seit der genannten Zeit die Welt bedeutende Fortschritte zum Bessern gemacht hat. Doch der Seher bringt noch mehr des Wunderbaren zu unserer Kenntnis. Sein Werk über die Erdkörper im Weltall will uns fast noch erstaunlicher dünken als die beiden letzten genannten. Aber ein näheres Eingehen auf den Inhalt dieses Buches wird die Übereinstimmung mit Swedenborgs früheren Schriften und mit seiner allgemeinen Art und Weise an den Tag legen. Man wird sich erinnern, dass er in seinen wissenschaftlichen Jahren ein eifriger Astronom war und mit weiterem Blick als viele seiner Genossen die Anschauung geltend machte, unsere kleine Erde sei nicht die einzige ihrer Art, sondern der sternbesäete Himmel sei voller bewohnter Planeten. Und als er ein Seher wurde, machte er die Erfahrung, dass die Bewohner dieser Planeten nach dem Tode in die geistige Welt eingingen und mit den Erden, auf welchen sie geboren waren, für immer geistig verbunden blieben. Das vor uns liegende Buch enthält Mitteilungen des Sehers über die Planeten Merkur, Jupiter, Mars, Saturn, Venus und den Mond, sowie über 5 nicht benannte Erden des Fixsternhimmels. Die beiden bedeutenden Naturforscher, schreibt Mitnacht, welche neulich in einem Werk Das unsichtbare Universum einige sehr interessante Hypothesen über die jenseitigen Zustände aufstellten, scheinen wie andere vor ihnen eine Schwierigkeit darin zu finden, diese astronomischen Wanderungen Swedenborgs zu glauben. Und während sie ihm kein geringes Lob über seine Ehrlichkeit und tiefe Weisheit spenden, sagen sie,
hätte er sich auf die unsichtbare Welt beschränkt, so wäre es sehr schwierig gewesen, ihm eine Täuschung nachzuweisen. Aber wenn er die Planeten besucht und ihre Bewohner beschreibt, tritt er mit einem Mal auf gefährlichem Boden.
Es ist das jedoch kaum die rechte Weise, den Gegenstand ins Auge zu fassen. Swedenborg gibt uns eine Erklärung darüber, wie es für ihn möglich war, die Planetenbewohner sehen zu können. Es geschah einfach durch eine Erweiterung der Mittel, welche ihn befähigten, die unsichtbare Welt zu sehen. Da Zeit und Raum für einen Seher kein Hindernis sind, so war nur noch notwendig, dass Swedenborgs Gemüt in Übereinstimmung mit den Personen und Gegenständen gebracht wurde, die er zu besuchen hatte, um ihn zu befähigen, eine Reise dahin zu unternehmen, ohne dass er sein Zimmer verließ. Und er sagt, es habe dem Herrn gefallen, ihn mit der zu dem Übergang und zu den geistigen Reisen nötigen Kraft auszurüsten. Er sah und sprach daher gewisse Geister, die von dessen verschiedenen Planeten stammten, und durch sie sah er die betreffenden Erden und bekam einen gewissen Einblick in die Lebensweise ihrer Bewohner, sodass er ihr Aussehen, ihre Nahrung, ihre Kleidung, ihren Gottesdienst, ihre Tätigkeiten und ihren allgemeinen sittlichen und geistigen Zustand beurteilen konnte. Das Werk muss selbst für solche, die seine Glaubwürdigkeit bestreiten, höchst interessant und neu sein. Man hat den Umstand, dass Swedenborg den zu seiner Zeit unbekannten Planeten Uranus in seiner Beschreibung nicht aufgeführt hat, als Waffe gegen ihn benutzen wollen. Der Seher, meinte man, hätte von ihm wissen sollen. Eigentümlicherweise ist das aber gerade ein Punkt, der zu seinen Gunsten spricht. Aus Swedenborgs wissenschaftlichen Werken ist erwiesen, dass er die Überzeugung hatte, es seien 7 Planeten in unserem Sonnensystem. Und hätte er so etwas tun wollen, würde es ihm ein leichtes gewesen sein, aus seiner Fantasie die Beschreibung eines 7. Planeten zu entwerfen. Dass er so etwas nicht tat, beweist seine Ehrlichkeit. Und seine Anhänger sagen, die Unterlassung gründe sich darauf, dass er nur sah, was ihm zu sehen gestattet war, sowie, dass eine Beschreibung eines unbekannten Planeten, wenn dieser nachher entdeckt worden wäre, den Glauben an seine Sendung beinahe erzwungen haben würde, was nicht in dem Plane der Vorsehung liegen kann.
Ein weiteres kleines Werk vom Neuen Jerusalem und seiner himmlischen Lehre ist eine gedrängte Zusammenfassung der Grundsätze der Neu-Jerusalems-Kirche und gewährt mehr als irgendein anderes von Swedenborgs Werken dem Leser in engem Rahmen einen Überblick über die Lehren dieser Kirche. Am Schluss des Buches gibt Swedenborg seine Anschauungen über die Verwaltung von Kirche und Staat. Er spricht sich gegen die geistige Herrschaft der Priester aus und fordert Toleranz gegen Andersdenkende in kirchlichen Kreisen. Ehre und Würde gebühren der Regierung des Amtes wegen. Die Personen können sie nicht für sich beanspruchen. Sie werden ihnen nur zugeteilt, weil sie regieren.